Herr Jesus, wir danken dir, dass du gestern und heute und bis in alle Ewigkeit der gleiche bist. Das, was du tatst, als du auf Erden warst, tust du heute noch. Du bist der gleiche, du bist der lebendige Gott. Wir danken dir, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Kein Haar fällt auf den Boden ohne dich. Du kennst uns allen. Schenk uns das, was wir brauchen an Geist, Seele und Leib zu deiner Ehre. Amen. Nun zu unserem Text für den heutigen Abend, Johannes Kapitel 16. Johannes, das Evangelium des Johannes, Kapitel 16. Vom 5. Vers. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauens geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um die Sünde und die Gerechtigkeit und das Gericht. Der Herr Jesus war mit seinen Jüngern. Können Sie sich vorstellen, wie das war, als der Herr Jesus in dieser Welt herumging? Als kleine Junge mussten wir circa 3 Kilometer zu Fuß zur Schule gehen in Afrika. Immer unterwegs, sagte ich mir, wenn ich alleine ging. O Herr, wir waren auf dem Lande, nicht in der Stadt. Das war aber doch nicht gerecht. Warum hatten die Apostel solch ein Vorrecht, mit Jesus zu wandeln, ihn zu hören, mit den Augen zu sehen, seine Wunde zu erfahren und zu erleben? Sagte Herr Jesus, die hatten solch ein Vorrecht, das wir nicht haben. Bis nach vielen Jahren ich erkannte, dass wir auch solch ein Vorrecht haben und ein größeres Vorrecht als das. Denken Sie sich mal, wenn heute Jesus in Israel wäre und wir ihn hören und sehen wollten, müssten wir nach Israel. Und sehr wahrscheinlich, wenn wir dahin kämen, würden wir ihn nicht einmal sehen. Denn wenn man nach Rom geht, sieht man nicht einmal den Papst oder sehr selten. Und der Herr Jesus wird wohl noch eine größere Anziehungskraft haben als der Papst. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 14, Vers 12, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch tun. Und noch größere als die, denn ich gehe zum Vater. Also, Jesu Dienst ist nicht zu Ende gekommen mit seinem Tod. Das war nur der Anfang. Nur der Anfang. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Lukas schreibt, ich habe dich berichtet von alledem, was Jesus begann zu tun und zu reden. Was Jesus tat, war nur der Beginn. Heute ist er der erhöhte Herr und wirkt durch seine Knechte. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist gestern, heute, bis in alle Ewigkeit der gleiche. Wie schade ist es doch, dass es Millionen Menschen gibt in der Welt, die sagen, sie glauben an Jesus Christus und erleben nicht, was Jesus sagte. Und der Herr sagt, wahrlich, das bedeutet, es ist gewisslich wahr. Wer an ihn glaubt, das, was er tat, wird der Glaubende auch tun. Und noch Größeres. Warum? Nicht, weil der Gläubige etwas ist, sondern weil er zum Vater geht und zur Rechten des Vaters sitzen wird. Ihm wird alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum sendet Jesus uns hinein in die Welt, zu allen Nationen. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Das ist die Ursache. Darum sollen wir zu allen Nationen gehen. Heute ist das sowjetische, die Sowjetische Union kaputt, zerstückt. Die größte Macht augenblicklich ist der Islam. Die Christen in den islamischen Völkern werden sehr verfolgt, getötet. Augenblicklich sind nicht weniger, rechnet man, als 400.000 Christen mit ihren kleinen Kindern vertrieben aus dem Sudan, der ein islamischer Staat ist, in die Wüste hinein. Die kleinen Kinder, viele sind schon in diesen Tagen tot. Die Menschen haben nichts zu trinken, nichts zu essen. Die Muslime sind grausame Menschen. Wer nicht mitmacht, der wird getötet. Da kann man auch sehr schlecht missionarische Arbeit tun. Als ich in Deutschland war, habe ich ein Moschee gesehen. Dann habe ich den Deutschen gesagt, bitte schreibt an die Muslims und die Regierung in Sudan. In unseren Ländern könnt ihr eure Moscheen bauen und frei eure Religion praktizieren. Erlaubt uns auch, das Gleiche zu tun in euren Ländern. Tun Sie das. Diese tausende Menschen, die täglich sterben in islamischen Ländern, Christen, das sind unsere Schwestern und unsere Brüder. Lasst uns die Stimme erheben für sie. Auch hier in der Schweiz höre ich, dass es schon Moscheen gibt. Die wollen auch den Westen evangelisieren und missionieren. Bei uns war eine, man kann die Namen nicht nennen, auch die Länder, wo sie herkamen. Ein Muslim, der zum Glauben kam, durch einen Missionaren in Südafrika. Aber keiner darf wissen, dass er Christ ist. Sehr oft darf die eigene Frau es nicht wissen. Oder die Kinder dürfen es nicht wissen. Die werden es verraten. Oder bei der Schule erzählen, dass bei uns gebetet wird. Und dass unser Vater ein Christ ist. Es ist sehr, sehr schwer. Und dieser Christ wurde gefangen genommen. Den taten sie in ein, nicht im Gefängnis, sondern in einem Schrank, der so fast so breit war wie er. Er konnte sich nicht setzen, er konnte sich nicht beugen, er konnte nur stehen. 93 Tage hat der Mann in diesem gestanden. Dass er heute lebt, ist ein Wunder Gottes. Der die Toten erweckt, auch heute noch, ist der, der den Mann am Leben gehalten hat. Am ersten Tag brachten sie ihm was zu essen. Ein kleinen Teller mit Reis. Als er den Reis mit der Hand nahm zu essen, war es voller Salz. Die haben so viel Salz drauf gegossen, dass das Salz ihn töten sollte. Er war traurig. Aber da plötzlich nahm er seine rechte Hand und legte sie auf den Reis, auf das Essen und sagte, Herr Jesus, lege deine Hand auf dieses Essen und segne es. Und nachdem er gebetet hat, aß, war es wie ein herrlicher Nachtisch. Er hat es gegessen. 93 Tage lang. Können Sie sich vorstellen, wie das ist? Und Gott hat sein Leben gerettet. Ich habe keine Zeit zu erzählen, wodurch er gegangen ist. Aber heute gibt es über 90 Jünger Jesu auf dieser Insel. Aber alles Untergrund. Da sieht man die Allmacht des Herrn. Nun, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern war, war das ein Vorgeschmack des Himmels? Sie wollten ihn krönen als König. als er das Brot brach, als er die Toten erweckte, als er die Kranken heilete, die Besessenen befreite. Das war wie ein Traum. Seine Rede hörte. Keiner hat geredet wie er. Vor ihm und nach ihm. Und dann eines Tages sagte, ich muss euch verlassen. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Ich gehe zu dem, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht zu ihm gehe, kommt der Tröster nicht. Der Tröster muss kommen. Und wenn der gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen. Oder wie die Luther-Übersetzung sagt, wird er die Welt strafen. Über die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und dann geht der Herr weiter und sagt, er wird euch in alle Wahrheit führen. Der Tröste. Keine von den Jüngern wagt es, ihn zu fragen, wo gehst du hin? Wann wirst du uns verlassen? Und der Herr sagt, warum fragt keiner mich, wohin ich gehe? Ich sehe wohl, das ist, weil euer Herz mit Trauer erfüllt ist. Das war eine traurige Botschaft für sie. Er sagt aber, es ist gut für euch, dass ich gehe. Weil wenn ich nicht gehe, kommt der Tröster nicht. Wer ist der Tröster? Die dritte Person der Dreieinigkeit, der Geist Gottes. Der Herr Jesus war mit seinen Jüngern. Aber trotz aller Herrlichkeit war oft Zank und Streit unter den Jüngern. Es geschah, dass sie sich stritten, wer der Größte wohl unter ihnen wäre. Eines Tages mischte eine Mutter sich sogar ein. Ihre Zwillinge waren Jünger Jesu. Und dann sagte sie, Herr in deinem Reich, schenke doch das ein. Eine meiner Zwillinge zu deiner Rechten, andere zu der Linken sitzt. Die anderen Jünger, die hörten das und waren erbost und verärgert darüber. Da war Uneinigkeit. Wie kann die Frau, die Mutter dieser Zwillinge, solches fragen? Und die Söhne, die Jünger, stimmen damit überein. Die Jünger Jesu waren uneins. Eines Tages musste der Herr sagen, wie könnt ihr glauben, wenn ihr noch Ehre sucht voneinander? Eines Tages, als der Herr Jesus seinen Jüngern sagte, des Menschen Sohn muss sterben am Kreuz, da fasste der Petrus ihn an der Hand, führte ihn zur Seite und sagte, Herr, auf keinen Fall, das darfst du nicht sagen. Und der Herr sagt, hebe dich weg von mir, Satan. Hinter mich, Satan. Das ist etwas Furchtbares, dass der Petrus ihn zum Satan wurde. Da sagte der Herr Jesus, es gibt etwas Besseres als dieses, dass ich mit euch bin. Ich muss zum Vater gehen, dann werde ich den Tröster senden. Und wenn er gekommen ist, wird er euch strafen wegen die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen. Na, nun sagen wir, wenn wir von der Welt reden, dann sagen wir, das bezieht sich nicht auf uns. Das ist die Welt draußen. Die tanzt, die gebraucht Drogen, die hurt, die stirbt von AIDS und so weiter. Natürlich können Christen auch davon sterben. Viele Ärzte, christliche Ärzte, sind schon zu mir gekommen, sagt, Elo, bete mit uns. Eine in diesen Tagen kam, nach der Geburt eines Kindes, nach der Entbindung, stach der Arzt sich mit der Nadel. Und die Frau, nach einigen Tagen, als das Resultat kam, war sie AIDS-positiv im schlimmsten Grad. Die armen Ärzte, wir müssen für die beten, und Krankenschwestern sind nicht zu beneiden. Und heute gibt es sogar eine Art AIDS 50 sind schon daran gestorben, wo sie den Virus nicht finden können. Und das Erschreckende, neulich in Amsterdam, als die Weltkonferenz der Ärzte dort stattfand, war das Schockierende, dass alte Menschen, unter denen sind, die von AIDS sterben, uns unerklärlich, warum? Warum? Und sie können den Virus nicht finden. Und die Ärzte und die Wissenschaftler, die sagen, wir sind am Ende, wir sind müde, wir geben den Kampf auf. Es nützt nichts. Wir wollen ein Mittel finden dafür und es gelingt uns nicht. Und während wir da noch mit beschäftigt sind, gibt es schon andere Arten AIDS. Gott redet ernstlich zu uns. Eine, ich sagte schon auf dieser Reise, ist die Strafe Gottes. Da sagte eine, es ist die Liebe Gottes, ein Filmstar in Amerika, der sagte, der nun von AIDS stirbt, es ist die Liebe Gottes. Das stimme ich auch mit überein. Wenn der Mensch AIDS bekommt und bekehrt sich, bereinigt sein Leben mit Gott, dann ist es Gnade und Liebe. Dann wünscht man fast, dass einige, die noch auf dem Weg zur Hölle sind, dass sie auch AIDS bekommen. Ich weiß von vielen, die Schlaganfall hatten und sind gelähmt. Aber durch die Krankheit haben sie Jesus Christus kennengelernt. Als sie gesund waren, hatten sie kein Ohr fürs Evangelium. Da träumten sie nicht davon, in den Gottesdienst zu gehen. Da saßen sie zu Hause vom Fernseher, da genossen sie ihr Geld, hatten sie ihre Arbeit, Zeit für alles, aber keine Zeit für Gott. Und dann musste die Hand Gottes eingreifen. Dann wurden sie gelähmt. Dann wurden sie wie kleine Kinder. Da mussten sie gepflegt werden, wie ein kleines Kind, mit einer Windel. Und wenn der Mensch denn sagt, ich danke Gott für diese Krankheit, die hat mich zur Besinnung gebracht. Die hat meine Augen geöffnet. Nun habe ich Zeit, an Gott zu denken. Das ist Gnade und Liebe Gottes. Aber warum wollen Sie warten, bis Sie im Unglück sind und im Rollstuhl? Warum wollen Sie warten, bis Sie AIDS haben, vor dem Sie sich bekehren? Warum wollen Sie warten, bis etwas Furchtbares geht, Ihre Ehe auseinanderfliegt, bis Sie Konkurs machen? Bringen Sie Ihr Leben mit Gott heute Abend in Ordnung. Verhärten Sie Ihr Herz nicht. Öffnen Sie sich lieber den lieben Gott jetzt, als dass Sie Ihr Herz verstocken. Und dann muss Gott die Route gebrauchen, aus lauter Liebe. Und Sie werden dann dankbar sein, sonst wäre es eine Ewigkeit in der Hölle. Und der Herr Jesus sagt seinen Jüngern, hört mal, es ist gut für euch, dass ich gehe und euch zurücklasse. Ihre Herzen zerbrachen dabei. Es war traurige Nachricht. Er sagt, es ist besser für euch. Dann kommt der Tröste. Und wenn der Tröste kommt, der wird euch strafen über die Sünde. Der wird die Welt strafen. Nun, wir gehören zur Welt. Wenn es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dann bedeutet das uns. Und wenn er sagt, er wird die Welt strafen, dann beginnt er bei uns. Das Gericht Gottes nach dem Petrusbrief heißt immer wieder, das Gericht Gottes beginnt beim Hause Gottes. Selbstverständlich, keine Hausfrau beginnt den Hof zu fegen, vor dem sie das Haus gefegt hat und gereinigt hat. Man beginnt ja im Haus. Und wenn Gott wirkt, wo beginnt er? Bei den Christen. Wenn Gott die Welt nicht erreichen kann, dann ist es, weil die Christen ihm im Wege stehen. Bei uns in Afrika sagen die Kommunisten, ihr Christen steht uns im Weg. Wenn ihr nicht aus dem Weg geht, dann töten wir euch. Und der Erzbischof Tutu sagte eines Tages, alle die Fuhe, die Eisenbahn sind, sollen hinweggehen, sonst kommt die große Eisenbahn und fährt über sie und zermalmt sie. Also aus dem Weg! Nun, lieben Freunde, lasst uns nie im Wege Gottes sein, dass Gott sagt, ich will in der Schweiz wirken, aber die Christen stehen mir im Wege. Ich möchte durch den Geist Gottes wirken, aber die Christen, die betrüben den Geist. Gott will uns haben als brauchbare Gefäße, dass sein Geist durch uns wirken kann. Aber er beginnt erst bei uns. Manche, die sagen, warum bewegt sich nichts? Warum tut sich nichts in der Welt? Hör mal, vielleicht ist das eine Botschaft Gottes an uns. Er sagt, er will erst bei uns beginnen. Vielleicht ist er mit uns noch nicht zum Ziele gekommen. Nun, was tut der Geist Gottes, wenn er kommt, sagt Jesus? Das Erste ist, er straft die Welt über die Sünde. Und wenn der Geist Gottes wirkt, das Erste ist, straft er uns, straft die Sünde in unserem Leben. Manche beten um Erweckungen. Manche sagen, wir haben Erweckungen, und eine falsche, keine echte. Wie kann man das prüfen? Man kann es mit diesem Wort prüfen. Wenn der Geist Gottes wirkt, das Erste, was geschieht, werden nicht die Kranken heil, werden nicht die Toten lebendig, leiblich Toten. Das Erste, was geschieht, die Christen werden gestraft wegen ihrer Sünde. Das ist das Erste. Dann kommt der Geist in unser Leben und sagt, du, diesen Ehrgeiz, dieses Unseins, Uneinssein, Christen, nennen sich Christen und lieben sich nicht inbrünstig. Da ist Uneinigkeit, man kann es nicht verstehen. Der Mensch hat ein wunderbares Zeugnis, das alle Menschen staunen. Er kann aber nicht mit seinen Mitmenschen fertig werden. Das stimmt etwas nicht, da ist irgendetwas faul. Das Gebet Jesu wird nicht erhört in seinem Leben. Er bleibt allein. Warum? Der Herr Jesus hat gebetet, Vater, ich bitte dich, dass sie eins seien, so wie du und ich eins sind. Gott will, dass wir Christen so eins sind, wie die Dreieinigkeit eins ist. Und das ist das Werk des Satans und ein Trick des Satans, dass Christen nicht miteinander fertig werden. Der eine hat was gegen den anderen. Warum? Da stimmt etwas nicht im Leben. Ein Mann Gottes, der Erweckung erlebt hatte, wurde gefragt, über und über, was müssen wir tun, um Erweckung zu erleben? Und wissen Sie, was dieser Mann sagt? Er sagt immer wieder, wollen Sie Erweckung erleben? Da ist etwas, was Sie tun müssen. Ja, was ist das? Sie müssen vergeben. Sie müssen vergeben. Sie müssen vergeben. Das ist das Rezept. Menschen erwarten, dass Gott wirken soll und sie haben Groll und tragen nach in ihrem Herzen, können anderen nicht vergeben. Gott sagt, er wird uns unsere Schuld vergeben, so wie wir vergeben. Und wenn wir Menschen ihre Schuld nachtragen, dann können wir nicht sagen, dass Gott uns vergeben hat. Er trägt uns auch unsere Schuld nach. Und da darf keine Bitterkeit sein in unserem Leben. Der Herr sagt, die euch verfluchen, segnet sie. Die Böses über euch reden, redet Gutes über sie. Tun sie das. Und er sagt, auf dass ihr Kinder eures Vaters seid im Himmel. Unser Bruder, Zulu-Bruder Michael, der sagt, es gibt viele, die sich Christen nennen, aber nicht wirklich Christen sind, erwähnt er auch. Es gibt viele, die sich Gotteskinder nennen, aber eines Tages, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, wird Gott den Kopf schütteln und sagen, nein. Wenn wir nicht vergeben können, nachtragen, dann vergibt Gott uns auch nicht. Und er trägt unsere Sünde nach. Lass das ganz klar werden. Und wir müssen klar unterscheiden. Es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, die sich Christen nennen und das Evangelium treiben, in den Himmel kommen. Aber lasst uns darauf danach trachten, dass wir in den Himmel kommen. Dass wir ein jeder unter uns sich das ganz klar ist. Im Himmel werden wir manche Überraschung haben. Menschen, die wir erwarten, die nicht da sein werden, die werden da dort sein. Menschen, die wir denken, die dort sind, werden wir nicht finden. Lasst uns dann allen Eifer dran setzen, dass wir hineinkommen. Der Herr sagt, geht ein in die enge Pforte. Kehrt ein, mit ganzem Herzen dabei sind. Er sagt, wenn der Geist Gottes kommt, wird er die Menschen strafen über die Sünde. Dann kommt der Geist Gottes und wirkt und sagt, dieser Stolz, diesen Egoismus, diese unreinen Gedanken, dieses böse Auge, diese Fleischeslust, die gehört nicht im Tempel Gottes, der unser Leib ist. Das ist das Erste, wenn der Geist Gottes wirkt. Es straft die Sünde. Er macht nicht ein Auge zu. Wo der Geist Gottes wirkt, lieben Freunde, wir haben keine Zeit, über die Urgemeinde zu sprechen. Sie kennen die Geschichte ja von Ananias und Sapphira, wo die eine Lüge im Herzen hatten und auf den Lippen und mit dem Tod bestraft wurden. Sie wissen ja von dem Achan im Alten Testament, der aus Jericho etwas gestohlen hat und es in seinem Haus begraben. Anscheinend wusste Frau und Kinder davon, aber kein andere. Aber sie verschwiegen es und mussten mit dem Vater getötet werden. Sie kamen unter den Fluch Gottes. Sie wissen ja von den zwei Söhnen des Aarons, Nadab und Abihu, die im Tempel dienten und fremdes Feuer brachten und wurden von Gott umgebracht. Das lehrt die ganze Bibel uns. Der Geist Gottes, der straft die Sünde im Leben eines Christen. Und schlussendlich auch in der Welt. Der duldet nicht die Sünde. Hat der Geist Gottes schon seine Wirkung gehabt in ihrem Leben? Liebe Bruder, liebe Schwester? Konnte der Geist Gottes, hat es ihm schon gelungen, um in ihrem Leben sie zu strafen? Wegen die Sünde, die Sünde in ihrem Leben zu strafen, der duldet keine Sünde, der Geist Gottes. Und dann die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet das Rechte. Das Rechte. Dass wir recht leben, fromm leben, heilig leben. Gleichzeitig zeigt uns der Geist Gottes die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir die gesehen haben, erkennen wir unsere Ungerechtigkeit. Und wie der Prophet Jesaja sagt, unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid, wie ein schmutziges Kleid. Das Wort, er wird die Sünde strafen. Strafen. In der griechischen Sprache kann man verschiedentlich ausdrücken. Es gibt Übersetzungen, die sagen, er wird der Welt die Augen öffnen über die Sünde. Im Griechischen kann man auch sagen, er wird die Sünde ans Licht bringen. Wie brauchen wir doch das Wirken des Heiligen Geistes? Ein alter Mann kam zu mir in die Seelsorge und dann nahm er seine Frau in seine Hand. Er war natürlich kein Schwarzer. Schwarzen tun das nicht, das tun nur die Weißen. Dann kam er, ich sagte, aber lieber Herr, Seelsorgende, Seelsorge, das ist unter vier Augen. Nein, sagte, ich tue nie etwas ohne meine Frau. Einige Frauen sind sehr glücklich. Es kann natürlich zwei Seiten haben. Ich tue nie etwas ohne meine Frau. Ich sage ja, aber in der Seelsorge kann man doch nicht gut vor der Frau Sünden bekennen und sein Leben bereinigen. Doch, komm mit, Mama, sagte er. Und dann ging er hin, setzte sich. Ich dachte so, gut, den will ich mal sehen. Dann sagte ich, ja, nun, was möchten Sie? Ich dachte, ach, Arthritis in meinen Glieden, Armen, Knien, der ganze Körper, die Schmerzen in meiner Brust, furchtbare Kopfschmerzen. Ich sagte, hören Sie mal auf, wir fangen ja beim Schwanz an. Das ist verkehrt. Wir müssen mit der Sünde beginnen. Das Große muss uns groß sein. Die Bibel sagt, wenn jemand krank ist, bekennt eure Sünden einander und dann betet. Der Leib ist an zweiter Stelle, an erster Stelle die Seele. Das Herz muss gereinigt werden. Ich sage so, nun haben Sie mir vieles gesagt von Ihren Krankheiten und Leiden. Sagen Sie mir mal von Ihren Sünden. Ach, sagte, das ist eigentlich nicht etwas, das mich beschäftigt. Sünden habe ich eigentlich nicht. Ich sagte, oh, das ist ja eine Freude für mich, dass ich heute mal einen Engel begegne. Das Vorrecht habe ich nicht oft. Nein, nein, sagte, ich behaupte nicht, dass ich ein Engel bin. Aber eigentlich weiß ich von keinen Sünden. Und da sagte die Frau, ach Papa, sag ihm doch, wie du dich ärgerst und wie du fluchst, wenn du im Auto bist und der andere fährt nicht gut vor dir und fährt nicht gleich weg, wie du hupst oder fährt, tut etwas verkehrt, wie du böse wirst. Da sage ich, Gott sei Dank, dass die Frau mitgekommen ist. Also, liebe Brüder und Väter, wenn Sie von keiner Sünde wissen, nehmen Sie Ihre Frau mit. Die wird Ihnen eine Gehilfin sein. Und fragen Sie denn auch Ihre Frauen. Frau, bist du schon in der Seelsorge gewesen? Hast du dein Leben schon bereinigt mit Gott? Und wenn sie sagt, da ist nichts, dann sag, ich komm mit. Ja, ich weiß von Männern, die das schon gemacht haben. Wir sollen uns ja gegenseitig eine Hilfe sein. Nun, dann sind wir Mitarbeiter Gottes. Dann tun wir das, was der Heilige Geist tut. Er öffnet die Augen über die Sünde. Auch der Mensch, der sagt, ich bin kein Sünder. Wenn Gott die Augen öffnet, der sagte, was? Ich habe gedacht, ich bin kein Sünder. Der Bruder Michael hatte keine Zeit. Nachdem er seinen Kameraden erstochen hatte, war in große Not. Und die brachten ihn dann ins Erweckungsgebiet. Und er kam gerade zufällig, als ein Gottesdienst da war. Und als er den Prediger hörte, da sagte, was hat die Person, die mich hierher gebracht hat, den Prediger alle meine Sünden gesagt? Das ist aber falsch. Nun haben sie ihm alle meine Sünden gesagt. Er zählt ja meine Sünden auf. Und keiner hatte etwas gesagt. Und beim nächsten Gottesdienst war es genau wieder so. Und wissen Sie, er sagt, als das Wort verkündigt wurde, plötzlich hörte er die Stimme Gottes. Die sagte ihm, Michael, du hast nicht nur einen ermordet. Schau mal die ganzen Leichen. Und er sagt, da waren viele Leichen vor ihm. Und er sagte, nein, Herr, ich habe nur einen ermordet. Nicht diese vielen Leichen. Und dann sagte ihm Gott, wenn du einen Menschen verletzt hast, böse über ihn geredet hast, abgeredet hast über einen Menschen, hast du den vor Gott getötet. Und Sie wissen ja, der Herr Jesus hat gesagt, ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten. Aber ich sage euch, wenn du mit deinem Bruder zankst und nennst den Namen, hast du ihn schon, bist du der Hölle schuldig. Hast du ihn getötet? Wie viele Leichen gibt es wohl, die dort liegen vor Gott, die durch uns und durch unseren unsere Lippen getötet sind. So sieht Gott es. Und wenn der Geist Gottes wirkt, dann öffnet er unsere Augen und dann plötzlich erkennen wir unsere Sünden und unsere Schuld. Dann sehen wir trotzdem, wir dachten, wir sind gerecht, dass wir so ungerecht sind vor Gott. Und wenn wir die Heiligkeit Gottes sehen und die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gottes, dann bringt das Licht Sachen ans Licht. Und vom Gericht. Wenn der Geist Gottes in unserem Leben ist, straft er nicht nur die Sünde, überführt er uns nicht nur von der Gerechtigkeit Gottes, sondern dann beginnt das Gericht. Dann sagt man mit Paulus, es gibt keinen Menschen, kein Sünder in der Welt, der so schlimm ist wie ich. Denn ich habe die Gemeinde verfolgt, sagte er. Nach dem Gesetz war ich untadelig. Aber weil ich die Gemeinde verfolgt habe, bin ich schuldig vor Gott. Bin ich der größte Sünde. Und so ist es mit einem jeden Menschen. Wenn der Geist Gottes zum Ziele kommt mit uns, dann können wir nicht anders als sagen, ich bin der schlimmste Mensch in der Welt. Jetzt können wir mit dem Finger nach anderen Menschen zeigen. Schaut mal die Person, schaut mal diesen Mann, schaut mal diesen Menschen. Aber wenn Jesus durch seinen Heiligen Geist redet, dann sagt er, du Heuchle, du willst den Splinter aus dem Auge deines Bruders holen. Und siehst den Balken in deinem eigenen Leben nicht? So wirkt der Geist Gottes. Die Sünde unseres Mitmenschen ist vielleicht nur ein kleiner Tüttel, nur ein kleines Splinte im Vergleich zu unserer eigenen Sünde. Kennen Sie das? Wenn Sie das nicht kennen, kennen Sie das Reden Jesu Christi nicht. Wenn Sie das nicht noch nicht erlebt haben, denn hat der Heilige Geist noch nicht sein Werk getan in ihrem Leben. Und wenn Sie auch sagen, Sie sind erfüllt mit dem Geist Gottes, wenn das noch nicht geschehen ist, lieber Freund, wenn wir noch über andere Menschen Sünden herfahren können und rühren unsere eigene nicht an, dann ist da etwas faul in unserem Leben. Wenn der Geist Gottes wirkt, dann vergessen wir die Sünden der anderen und fegen vor unsere eigene Tür. Dann vergisst die Frau den Mann und sagt, dass mein Mann so ist, kann ich gut verstehen, wenn er solch eine Frau hat, wie ich bin. Und dann vergisst der Mann seine Frau und sagt, nun kann ich verstehen, dass meine Frau so ist, wenn sie solch einen Mann hat, wie ich bin. Dann vergessen die Eltern ihre Kinder, ihre unerzogenen Kinder und sagen, kann ich gut verstehen, dass meine Kinder so sind, wenn der Vater so ist wie ich. Dass meine Nachbarn so sind und der Pfarrer sagt, dass meine Gemeinde so ist, kann ich gut verstehen, weil ich so bin. Dann hat der Geist Gottes begonnen zu wirken. Das ist ein Zeichen von wahrer Erweckung. Erweckung bedeutet nicht, dass die Häuser zu klein sind für die Scharen, sondern dass der Geist Gottes sein Werk begonnen hat im Leben, dass Gott selbst eingreift und den Menschen am Kragen fasst und sagt, du, bereinige mal deine Sache, lass den Nächsten, lass deine Nachbarn. Und dann redet der Mensch nicht mehr über die Sünden seiner Mitmenschen, sondern redet über seine eigenen Sünden. Das ist wahres, echtes, geistgewirktes Gotteswerk. Alles andere ist falsch. Und wenn ein Engel kommt vom Himmel und ihnen was anderes sagt, der lügt. Lasst uns das Wort Jesu annehmen. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Wenn ich gegangen bin, werde ich den Tröster senden. Und wenn der kommt, dann werde ich durch den Geist Gottes in euch wirken. Ich werde die Sünde in euch strafen, die werde ich nicht dulden. Ich werde eure Augen öffnen. Dann merkt der Mensch, wenn er unfreundlich ist. Vor dem hat er es nicht gemerkt. Dann merkt der Vater es, wenn er mit seinem Sohn redet oder mit der Frau wie mit einem Hund. Dann merkt er plötzlich, Mensch, was habe ich getan? Dann merkt das Kind, wenn das Kind die Eltern nicht irrt. Ich sündige ja gegen Gott. Wenn ich meine eigenen Eltern nicht gehorchen kann und irren kann, die ich sehe, wie kann ich Gott gehorchen und ihn irren, den ich nicht sehe? Sehen Sie, dann unter Jung und Alt beginnt ein Reinigungsprozess. Der Geist Gottes hat begonnen zu wirken. Hat er begonnen zu wirken in Ihrem Leben? Dann sagt der Geist Gottes, der redet über das Gericht, der zeigt uns, wie es am Tage des Gerichtes sein wird. Als die Erweckung begann, und noch sehr oft geschieht es, dass Menschen weinen, alte, harte, blutdurstige Menschen, Mörder, die weinen wie kleine Babys. Was ist los? Ich bin ein Sünder. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Dass man den Eindruck bekommt, das ist der Tag des Gerichts. Wo der Mensch sagt, nur noch einen Schritt, dann bin ich in der Hölle. Kann Gott mir gnädig sein? Und dann, wie Martin Luther, als er seine Sünden beichte, der Priester ihm sagte, das sind doch nur Puppensünden, sorge dich nicht darüber. Dann werden die Puppensünden, die sogenannten kleinen Sünden, groß. Dann sagt der Herr Jesus, ihr habt gehört, ihr sollt die Ehe nicht brechen. Aber ich sage den Männern, wenn sie eine Frau ansehen, ihre zu begehren, dann haben sie schon die Ehe gebrochen. Wenn der Geist Gottes im Menschen ist, dann straft er den Menschen jeden unreinen Blick. Der straft die Sünde. Möge Gott schenken, dass, wenn wir vom Geiste Gottes reden, dass das eine Realität ist in unserem Leben. Ich war ein junger Mann nach dem Ersten Weltkrieg. Da kam ein Direktor einer Mission zu uns in Südafrika, aus Deutschland. Dann sprach er zu den Missionaren und sprach zu den Pfarrern und sagte, bei euch ist der Heilige Geist nur auf Papier. Ein Direktor einer Mission, eine Synode, der sagt, bei euch ist der Geist Gottes nur auf Papier. Sind da solche unter uns, wo der Geist Gottes nur auf Papier ist? Dann schreien sie jetzt zu Jesus und sagt, Herr, sende deinen Geist. Lass den wirksam sein in meinem Leben, dass er auch mich straft, auch meine Augen öffnet über die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Dann spielt man nicht mehr Kirche und treibt nicht Unsinn mit Gott. Dann wird es ernst. Dann machen wir reine Bahn mit unserem Leben. Und dann erinnert er uns an den Tag des Gerichts und sagt, hocht mal, der Tag, der kommt. Im Prediger heißt es, du junger Mann, tu, was dir gefällt. Du bist frei, genieße dein Leben. Schwimme in den Sünden, aber denk an eines, dass Gott dich nur vor Gericht bringen wird. Du wirst noch Rechenschaft ablegen müssen dafür, eines Tages. Der Tag kommt, der Posaunenschall. Wir sind diesen Tag näher als irgendeine Generation der Welt. Die Apostel, die Jünger Jesu dachten, der Tag, der kommt. Wir sind 2000 Jahre näher diesen Tag. Und wenn die letzte Posaune schallt, wie wird das sein? Ich schließe nun mit dem, was ich schon auf dieser Reise sagte. In Amerika war ein feuriger Prediger. Und dann hatte er schon ein Programm für die nächsten 6 Monate. Und nach einigen Monaten sollte in eine Stadt sein. Da sagte er, wird eine Freiversammlung halten. Nicht in einem Raum, sondern in einem Park unter einem großen Baum. Und er wird über das Gericht, den Tag des Gerichts reden, über den jüngsten Tag. Und da hat sich eine große Schar versammelt. Aber er kam dort an, vor dem die Menschen dort waren. Und als er dort war, trifft er einen kleinen Jägerburschen. Der war pechschwarz. Der konnte aber wie ein Meister die Trompete blasen. Da sagt der Junge, ich werde heute über das Gericht Gottes reden. Über den jüngsten Tag. Wenn die letzte Posaune erschallen wird. Nun tu mir einen Gefallen. Wenn ich sage in der Predigt, es wird die letzte Posaune schallen, dann legst du los. Kletter in diesen Baum, steig in diesen Baum, setz dich ganz oben, versteck dich dort. Gut, der kleine schwarze Junge, der stieg in den Baum und saß oben in den Zweigen. Hunderte, tausende Menschen kamen, versammelten sich und da begann er mit seiner Predigt. Und der hat gepredigt. Wir sagen in Afrika, dass der Staub wehte. Wir haben noch Staub. Hier gibt es anscheinend keinen Staub in Europa. Und als er so nah am Ende war, der Predigt, sagte, Freunde, am jüngsten Tag wird die Posaune erschallen. Die letzte Posaune wird erschallen. Und da legte der kleine schwarze Junge im Baum los mit seiner Posaune. Die ganze Menschenschar fiel auf mit ihr Angesicht auf den Boden. Keine Frau sagt, aber dieses Kleid ist zu teuer. Es wird schmutzig. Die Menschen mit ihren Anzügen, da gingen sie noch mit guten Sonntagskleidern in den Gottesdienst. Nicht wie heute einfach mit Jeans und so weiter im Alltagszeug. Die irrten noch den Gottesdienst. Die fielen auf den Boden. Das war's. Außergewöhnliches. Man schaut schon auf den Stuhl, ob da kein Staub ist, wenn man sich setzt. Aber in einem Nu, da lagen sie auf dem Boden. Sie haben solch einen Schock bekommen. Die dachten, es ist wirklich die letzte Posaune. Da war es ein kleiner Negerjunge da oben. Und nach einigen Minuten, nichts rührte sich und bewegte sich. Einige erhoben die Köpfe und schauten herum. Aber der liebe Gott war nicht da. Der Thron war nicht da. Und der eine nach dem anderen schaute herum und dann standen sie auf. Und dann sahen sie diesen kleinen schwarzen Jungen vom Baum heruntersteigen. Und dann ging er fort und er sagt, Freunde, wenn die Posaune eines schwarzen Negers euch auf den Boden wirft, wie wird es sein, wenn die Posaune des lebendigen Gottes erschallt? Können Sie sich vorstellen, wie das sein wird? Sagen Sie mir nicht, ich glaube nicht daran. Ich habe diese Tage einem Menschen gesagt, wenn jemand dir sagt, ich glaube nicht an Gottes Wort und an Gott, stören Sie sich gar nicht daran, wenn ich einen Hammer habe und den Nagel, der sagt, ich glaube nicht, dass das ein Hammer ist, dann sage ich, ach, das ist ja Spaß. Aber ich schlage ihn damit. Und das treibt den Nagel hinein. Ob Sie glauben oder nicht, es ist eine Wahrheit. Er kommt, der letzte Posaunenschall wird ertönen. Und da ist ein Prediger, Maynard James, in England, der hörte die Geschichte. Und der war in einer ganz kleinen Kirche. Da sagte, Mann, das hat gut funktioniert. Ich versuche das auch mal. Dann hatte sich einen Mann hergeholt, der die Posaune gut blasen kann. Er sagt, du stehst hinten auf der Prieche. Ich werde auch nun übers Gericht predigen. Und wenn ich denn sage, die Posaune wird erschallen am Ende, dann legst du los. Und der Mann stand hinten, es war eine kleine Gemeinde, eine kleine Kirche. Und als er sagt, die Posaune wird erschallen, da blies diese los. Und da fiel ein Mütterchen auf den Boden. Und hatte Herzschlag. Eine ganz fromme, die immer in der Kirche war, die hat sich so erschrocken, dass sie Herzinfarkt hatte. Da hat der Prediger gesagt, ich tue es nie wieder. Das ist zu großen Schock für die Christen. Lieben Freunde, wenn der Posaunenschall erschallt, soll das ein Schock sein für uns? Soll das ein Gericht sein für uns? Sollte das nicht Herrlichkeit sein? Sollte das nicht die größte, die herrlichste Stunde unseres Lebens sein, dass der Herr Jesus, den wir nie gesehen haben, nun von Angesicht zu Angesicht schauen können? Wenn wir uns fürchten vor dem jüngsten Tag, ist das ein Zeichen, dass da noch etwas nicht stimmt in unserem Leben. Da ist noch etwas unbereinigt. Da ist etwas, was wir noch nicht mit Gott und mit den Menschen in Ordnung gemacht haben. Möge der heutige Abend dazu dienen. Und beten Sie und sagen, Herr, der Herr Jesus hat gesagt, wenn ihr den Vater bittet um seinen Geist, wird er ihn euch geben. Vater, Herr Jesus, sende den Tröste, das in meinem Leben wirkt, das auch meine Sünde straft, dass er auch von der Gerechtigkeit Gottes redet in meinem Leben und dadurch meine Ungerechtigkeit ans Licht kommt und das Gericht. Und dass das eine Vorbereitung ist vor den Tag, wo wir Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Lieben Freunde, haben Sie das verstanden? Der Herr hat wiederholt gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es war eine traurige Sache und ich werde traurig, wenn das Wort hier hineingeht und da herausgeht. Es ist mein Gebet, mein heißes Flehen, dass das Wort Jesu eindringen wird bis zu den tiefsten Tiefen des Herzens, dass ihr Leben nie wieder das Gleiche sein wird. Von heute ab ein neues Kapitel beginnt. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein heilig Wort. Die Jünger konnten es nicht verstehen. Es war wie der Himmel für sie in deine Gegenwart. Aber du warst nicht damit zufrieden, weil da war noch was in ihrem Leben, das nicht stimmte. Da war Sünde, Ungerechtigkeit. Da waren Sachen, die gerichtet werden mussten. Und du sagtest, trotzdem, ihr mit Trauer erfüllt seid, ich muss zum Vater gehen, sodass der Heilige Geist dein Werk tun kann in eurem Leben. Und dann danken wir dir dafür, dass du für uns gestorben bist. Weil wenn der Geist Gottes uns überführt von unseren Sünden, unsere Augen öffnet, dann können wir gleich zum Kreuze fliehen, zum kostbaren Strom, wo wir uns geistlich baden können, waschen können von aller Unreinheit, wo das Herz rein gewaschen wird mit deinem teuren Blut. Bereite uns vor auf die Ewigkeit, Herr. Bereite uns vor für die Zukunft. Lass dies ein Tag sein in unserem Leben, wo da Freude sein wird im Himmel, durch das unser Leben gereinigt wird und dass wir zurückkommen zum Vaterhaus und Vergebung unserer Sünden empfangen. Amen.